Jetzt lese ich zunächst mal den Text, um den es hier geht. Das haben wir das letzte Mal gehabt, die Apostelgeschichte mit dem Regisseur, dem Heiligen Geist und den Hauptdarstellern Petrus und Paulus und den Nebendarstellern. Wir haben als erstes Aquila und Priscilla angesehen und jetzt kommt also dieses Thema dran. Dazu lese ich einmal die erste der hier angegebenen Stellen, Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 16. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, »Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann?« Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Und jetzt lese ich noch den allerletzten hier angeführten Vers, Kapitel 4, 22. Das ist der Abschluss dieser ganzen Begebenheit. Da heißt es, der Geheilte war über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Ja, die Predigtreihe dreht sich um die Apostelgeschichte. Allerdings nicht um die großen Namen, die jeder kennt, Petrus und Paulus, sondern um die Nebenrollen. Von den Hauptdarstellern redet man sowieso. Die Nebendarsteller übersieht man leicht. Dabei kommt kein guter Film und keine gute Geschichte ohne Nebendarsteller aus, auch nicht die Apostelgeschichte. Ein Ehepaar haben wir uns bereits angesehen, Aquila und Priscilla. Die Person, die wir uns heute zu Gemüte führen wollen, die kennen wir nicht mal mit Namen. Sie ist namenlos. Wir wissen nicht, wie wir sie anreden müssten. Es ist sozusagen ein Statist, eine unbedeutende Randfigur. Das heißt, ein Statist ist diese Person höchstens am Anfang der Geschichte. Statist, das kommt ja vom lateinischen stare, stehen, und bedeutet eigentlich einfach jemand, der dasteht, unbeweglich dasteht. Ein Statist ist der Unbewegliche. Und unbeweglich ist unser Mann ja nur zu Beginn. Am Ende, da hüpft und springt er umher, wie von der Tarantel gestochen. Der ist kein Statist mehr, der ist ein richtiger Spring ins Feld. Wie kam es zu dieser totalen Veränderung? Fangen wir ganz vorne an. Da sitzt also unsere Nebenrolle am Eingang des Tempels von Jerusalem. Von selbst konnte er nicht dorthin gehen. Angehörige oder Freunde haben ihn auf einer Tragbahre dorthin gebracht. Und er sitzt auch nicht zum ersten Mal hier. Wochenlang geht das schon so, monatelang, jahrelang. Der Mann ist seit seiner Geburt gelähmt. 40 Jahre ist er alt. 40 Jahre nicht gehen können. 40 Jahre ans Bett gefesselt. 40 Jahre total abhängig von anderen. Das ist alles andere als ein Lebenstraum. Und wissen Sie, im alten Orient gab es keine Sozialversicherungen. Da gab es keine Sanitas, da gab es keine alten Wohnheime und Pflegeheime. Dieser Behinderte, der war vollständig auf Freunde und Verwandte angewiesen. Und die hatte unser Mann immerhin. Jeden Tag nachmittags um 3 brachten sie ihn zum Tempel. Warum gerade zum Tempel? Und warum gerade nachmittags um 3? Das war ganz schön raffiniert. Nachmittags um 3 wurden im Tempel die Abendbrandopfer dargebracht. Es gab das Morgenbrandopfer ganz früh um 6 und abends dann, also am Nachmittag, das Abendbrandopfer. Das zog sich in die Länge. Es wurde ja meistens schon um 6 dunkel. Deswegen nennt man das Abendbrandopfer. Und mit diesem Abendbrandopfer war eine Zeit des Gebets im Tempel verbunden, an der alle frommen Israeliten teilnahmen. Treffpunkt Gebet sozusagen. Und Gebet war nicht das Einzige, was den frommen Israeliten vorgeschrieben war. Es gab noch 2 andere Dinge, die dazu gehörten. Fasten und Almosen geben. Beten, Fasten und Almosen geben. Das waren sozusagen die 3 Bestandteile des Gottesdienstes. 3 Handlungen, mit denen man sich den Himmel verdienen konnte, dachten sie. Jesus bringt genau diese 3 Handlungen in der Bergpredigt zur Sprache und er warnt davor, dass es nicht zur Heuchelei wird, dass man sich nicht an die Straßenecken stellt, damit alle sehen, dass man betet, und dass man nicht das Geld ganz offen hergibt, damit alle sehen, wie groß der Betrag ist und so weiter. Er warnt davor, Matthäus 6. Es gab tatsächlich Juden, die haben es abgelehnt, das zu machen, was die ersten Christen machten, nämlich alles miteinander zu teilen. Und wissen Sie, warum die Juden das abgelehnt haben? Weil sie sagten, wenn wir alles miteinander teilen, dann können wir keine Almosen mehr geben. Und dann haben wir nichts mehr, womit wir uns den Himmel verdienen können. So haben sie gedacht. Jetzt steigt also so ein frommer Israelit die Stufen zum Tempel hinauf. Er will mit anderen zusammen das Nachmittagsgebet verrichten. Da sieht er den Bettler sitzen. Na klar gebe ich dem was. Da habe ich schon mal meine Almosenpflicht erfüllt und damit steigen ja auch meine Chancen, wenn ich nachher bete, dass Gott mein Gebet erhört. Wir sehen, der Gelähmte war genau zum richtigen Zeitpunkt an genau den richtigen Ort gebracht worden. Es heißt hier, das ist das Tor gewesen, das man die schöne Pforte nannte. Wir wissen nicht mehr hundertprozentig, um welches Tor es sich dabei handelte. Aber der Tempel ist ein Riesenkomplex gewesen mit Außenmauern und dann erstmal großen Kolonnaden, Säulenhallen um das ganze Geviert und dann der Vorhof der Heiden und dann wieder Hallen und dann ging es in den Vorhof der Frauen und dann in den Vorhof der Männer und dann kam nochmal eine Abgrenzung und dann ging es dahin, wo die Priester hin durften und überall waren wieder Eingangstore, durch die immer dann nur bestimmte Leute durften und wir wissen nicht mehr genau, welches Tor das war. Josephus, der jüdische Historiker, der um genau die gleiche Zeit schrieb, als die Apostelgeschichte entstand, der beschreibt ein Tor, das sich Nikanor-Tor nannte, an der Ostseite des Tempels. Und er sagt, dieses Tor war mit erlesener korinthischer Bronze überzogen und sei wertvoller gewesen als all die anderen Tore, auch wenn die mit Silber- und Goldplatten belegt waren. Höchstwahrscheinlich war dieses Nikanor-Tor diese schöne Pforte. Auf jeden Fall, die Menschen strömten um diese Zeit in den Tempelbezirk und natürlich betraten den Tempel besonders gern durch so ein besonders schönes Tor. Und da sitzt also nun unser Gelähmter. So schlecht hat er es gar nicht getroffen. Gut, er ist gelähmt, aber er sitzt dort, wo die meisten Leute vorbeikommen. Und die sind noch besonders mitleidig und besonders freigebig gestimmt, weil sie ja gleich anschließend beten wollen und weil Almosen geben eine fromme Pflicht ist. Gewinnmaximierung nennt man sowas, was die Freunde mit ihm getrieben haben. Ich schätze mal, er war nicht der größte Hungerleider in Jerusalem. Da sitzt er nun also. Und wenn jemand an ihm vorbeigeht, bittet er ihn um eine kleine Gabe. Er sieht zwei Männer, die Stufen hochsteigen. Und wie die gerade durch die schöne Pforte gehen wollen, bittet er auch sie, ihm etwas zu geben. Bis dahin läuft alles ab wie immer. Aber mit einem Mal verschiebt sich das gewohnte Bild. Mit einem Mal wird irgendwas ein bisschen anders. Statt dass die beiden Männer schnell ein paar Münzen in seine Mütze werfen oder was immer er da liegen hatte und machen, dass sie weiterkommen, bleiben die beiden stehen. Sie bleiben lange stehen. Der Mann spürt, dass sie ihn anblicken. Sie sind peinlich, er starrt auf den Boden. Sieh uns an, sagt jetzt sogar noch der eine, der Wortführer. Ich weiß nicht, ob sie je so schlimm dran waren, dass sie betteln mussten. Also ich musste es zum Glück noch nie. Aber man beobachtet ja manchmal Bettler. Und da merkt man, achten Sie mal drauf, man merkt, dass die Bettler in der Regel gar nicht aufschauen, gar nicht so richtig hochschauen. Und wenn man sich ein bisschen überlegt, dann ist das gar nicht so unverständlich, warum. So ein Bettler, der ist hin und her gerissen. Einerseits möchte er unbedingt was bekommen und sollte von daher möglichst eindringlich bitten, quasi dem potenziellen Spender in die Augen starren. Und andererseits will er nicht zu aufdringlich sein und damit abstoßend wirken. Und außerdem ist er ja auch ein bisschen abgestumpft von all den Enttäuschungen, die er ja auch erlebt hat, von mancher gar zu kleinen Münze. Und deshalb schaut ein Bettler in der Regel gar nicht hoch. Er murmelt Danke und er kommt sich dabei elend und erbärmlich vor, unterlegen, verachtet, bemitleidet, der Gutmütigkeit seiner Mitmenschen ausgeliefert. Und dieser hier schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, ein Bettler ist es gewohnt, die Leute zu sehen und doch nicht zu sehen. Das Almosen geben und das Almosen nehmen, das ist meist eine sehr unpersönliche Angelegenheit für beide Seiten. Aber jetzt sagt dieser eine Mann, sieh mich an. Jetzt muss er zu den beiden hochschauen. Sie befehlen es ihm. Normalerweise hat er keine Ahnung, wer ihm da was gibt. Er sieht sich die Gesichter gar nicht an, er merkt sie sich nicht. Aber genau dazu fordern ihn die beiden auf, sieh uns an. Es ist, als wollten sie einen persönlichen Kontakt herstellen. Er soll sich nicht bloß über die Gabe freuen, die er jetzt vielleicht gleich kriegt, er soll auch sie kennenlernen, die Geber. Das geht den beiden offensichtlich nicht bloß um so eine mechanische Wohltätigkeit. Sie nehmen aufrichtig Anteil an seinem traurigen Geschick. Das ist höchst ungewöhnlich. So was ist ihm kaum noch je einmal passiert. Sieh uns an. Das kann doch nur bedeuten, dass die beiden jetzt gleich eine ganz besonders große Summe spenden werden. Und das heißt ja auch im Text, der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Gleich werden die beiden ihren Gürtel lösen, wo der Geldbeutel eingebunden ist, und mir ein paar schöne Gold- und Silberstücke zuwerfen. Vielleicht eine ganze Handvoll Drachmen, vielleicht sogar eine ganze Mine, das sind 100 Drachmen. Wer weiß, womöglich ein ganzes Talent, 6.000 Drachmen. Ha, das müssten dann meine Freunde für mich nach Hause schleppen, wenn sie mich holen kommen. Die werden staunen. Oder vielleicht bekomme ich ja einen Rollstuhl geschenkt, einen elektrischen mit Knopfbetrieb. Und während der Mann sie noch so anstarrt und erwartungsvoll vor sich hin träumt, sich beinahe in seinen Träumen verliert, da sagt der eine von den beiden, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Das sitzt. Die hochfliegenden Erwartungen, plötzlich ausgeträumt, hart auf dem Boden der Realität gelandet. Bittere Enttäuschung. Kein Gold und Silber für den Bettler. Ich hätte es mir ja denken können. Hier muss ich jetzt doch mal eine kleine Bemerkung über die beiden loswerden. Wir haben immer gesagt, die beiden Männer. Wir wissen natürlich, wer das ist, Petrus und Johannes. Das sind ja nicht irgendwelche x-beliebige. Das sind die beiden führenden Apostel der ganz jungen Gemeinde von Jerusalem. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn irgendjemand von den Christen es sich hätte leisten können, reich zu sein, wenn irgendjemand sich hätte bereichern können, dann diese beiden. Taten sie aber nicht. Ein paar Verse weiter vor unserem Abschnitt, in Kapitel 2, Vers 44, heißt es: Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und ein paar Verse nach diesem Kapitel, in Kapitel 4, 32 steht: Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Also, was haben die ersten Christen gemacht? Ihr Vermögen kam in eine gemeinsame Kasse und war für die Christen bestimmt, die in wirtschaftliche Not gerieten. Und es ist gut möglich, dass die Apostel diesen Fonds verwalteten. Aber sie haben sich nicht aus dem Fonds bedient. Sie haben nicht erstmal eine ordentliche Summe für sich abgezweigt, weil wir doch die ganze Verantwortung tragen. Nein, es ist wirklich so, genauso wie Petrus es hier sagt: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Meine Taschen sind leer. Ich bin genauso arm wie du. Gold und Silber habe ich nicht. Warum sagt Petrus das zu dem Gelähmten? Weil er genau weiß, dass es genau das ist, was der Bettler von ihm erhofft. Der wartet auf Gold und Silber. Und da enttäuscht ihn Petrus. Versuchen wir uns mal auszudenken, wie das gewesen wäre, wenn Petrus ihn ganz direkt gefragt hätte: Du lieber Mann, was möchtest du? Was soll ich dir geben? Wir wissen alle, was der Gelähmte geantwortet hätte: Ein paar Kupfermünzen bitte. Mehr willst du nicht? Naja, also, wenn du eine Silbermünze hast, mehr willst du nicht? Ja, hast du womöglich eine Goldmünze? Mehr willst du nicht? Also bitte, 100 Goldmünzen. Mehr willst du nicht? 1000 Goldmünzen? Mehr willst du nicht? Hey, du scheinst ja sagenhaft reich zu sein. Also gut, verschaff mir ein eigenes Haus und so viel Geld, dass ich nie mehr aufs Betteln angewiesen bin. Ich möchte keinen einzigen Tag von meinem Leben mehr, dass meine Freunde mich noch hierher bringen müssen. Mehr willst du nicht? Mehr? Was mehr? Sorry, mir fällt einfach nichts mehr ein. Ihm fällt nichts mehr ein. Aber uns fällt was auf. Die eigentliche Not des Mannes war doch gar nicht sein Geldmangel. Auch wenn er Tag um Tag um Geld bettelte. Die eigentliche Not war doch seine Behinderung. Deshalb konnte er doch keinen Beruf ausüben. Deshalb konnte er doch nicht mehr selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Deshalb konnte er nicht heiraten und keine Kinder kriegen, die dann mal nach ihm sehen würden. Merkt er denn gar nicht, wo ihn wirklich der Schuh drückt? Will er denn gar nicht davon befreit werden? Worum hat er die Vorübergehenden immer gebeten? Ihn zu heilen? Nein, er hat einfach um ein wenig Geld gebettelt. Die eigentliche Not des Mannes, die kommt gar nicht zur Sprache. Er bittet um das Zweitbeste. Und an das Beste denkt er gar nicht mehr. Warum nicht? Naja, er war von Geburt an gelähmt. Er hatte nie umhergehen können. Er hatte nie einen eigenen Schritt gemacht. Das war sein Leben. Damit hat er sich abgefunden. Etwas anderes konnte er sich schon längst nicht mehr vorstellen. 40 Jahre gelähmt, 40 Jahre abhängig von anderen, 40 Jahre ein erbärmliches Dasein. Und außerdem, wer soll ihm denn helfen? Gibt es denn irgendwo einen Arzt, der diese Art von Krankheit heilen kann? Natürlich nicht. Es ist sinnlos, danach zu fragen. Es ist sinnlos, darum zu bitten. Er war gelähmt und er blieb gelähmt. Das Beste war ihm nicht vergönnt. Das hat er sozusagen in irgendeiner Schublade vergraben und vergessen. Dann wollte er doch wenigstens das Zweitbeste haben, Silber und Gold. Mir kommt immer vor, wenn ich die Geschichte lese, als wäre dieser Gelähmte ein Abbild von uns Menschen. Und zwar von uns Menschen, solange wir Jesus nicht kennen. Wenn wir Jesus nicht kennen, sind wir unfrei. Die Bibel sagt, wir sind Sklaven, Sklaven der Sünde, wir sind Gefangene der Sünde. Die Die Sünde bindet uns sozusagen Hände und Füße. Sie fesselt unsere Gedanken. Sie fesselt unsere Wünsche. Man ist wie auf eine Tragbahre gebunden. Und von allem Anfang an ist das so. Die Lähmung, die Versklavung, die ist schon beim kleinen Baby da. Und je älter der Mensch wird, desto offenkundiger wird sie. Im Alten Testament heißt es einmal, die Menschen sind schlecht. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist böse von Jugend auf. Damit will die Bibel natürlich nicht sagen, dass alles, was wir tun, verkehrt ist. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr, die ihr böse seid, habt das nötige Verständnis, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Der Koch fabriziert ein wunderbares Menü. Der Ingenieur baut ein rundum gelungenes Auto. Der Architekt entwirft ein imposantes Gebäude. Der Philosoph denkt kluge, klare Gedanken. Aber das alles bewegt sich sozusagen unter der Wolkendecke. Das alles ist irdisch. Und damit ist alles vergänglich. Das Menü wird eine Stunde später gegessen sein. Das Auto, das fällt irgendwann vor lauter Rost in sich zusammen. Das Gebäude aus Steinen stürzt eines Tages ein und das Gebäude aus Gedanken sowieso. Was ist mit der anderen Dimension? Wo bleibt die Einbeziehung Gottes in unser Leben? Ohne Gott gibt es zum Beispiel keine Vergebung. Und wohin dann mit all der Schuld, die sich in meinem Leben anhäuft, in 40, 50 Jahren? Was mache ich mit der Schuld? Ohne Gott gibt es keine dauerhafte Perspektive. Wozu strenge ich mich dann die ganze Zeit an? Ohne Gott fehlt ein letzter, hundertprozentig zuverlässiger Freund. Welchem Menschen könnte ich so total vertrauen? Sehen Sie, ohne Gott bleiben wir immer im Zweitbesten stecken. Ohne Gott fehlt meinem Leben das Beste. Und wenn das Beste fehlt und wenn man im Zweitbesten stecken bleibt, dann arrangiert man sich eben mit dem Zweitbesten und mit all den Macken und Fehlern und all den Sachen, die eigentlich ja gar nicht ganz so perfekt sind. Man arrangiert sich mit seiner Schuld. Man verdrängt den Gedanken dran. Man lenkt sich ab. Man bastelt sich Ausreden. Die Umwelt ist schuld. Die Erziehung ist schuld. Die Erbmasse ist schuld. Man bemitleidet sich selber. Man tut am Ende so, als gehört das halt einfach zum Leben. Wir Menschen sind halt so, wir werden schuldig. Und wenn jemand käme und fragen würde, was willst du? Dann würden wir sagen, noch mehr Ablenkung, noch bessere Ausreden, noch mehr Selbstmitleid. Mit einem Wort, man hat eigentlich resigniert. Man hat dem schlechten Gewissen so lang den Mund gestopft, bis es ganz verstummt ist. Willst du wirklich nicht mehr? Willst du wirklich immer von den quälenden Vorwürfen eingeholt werden? Ist das wirklich alles, was du vom Leben erwartest? Genau diese Frage stellt das Evangelium. Und das Evangelium sagt, ganz ähnlich wie Petrus zu den Gelähmten, Ausreden kann ich dir keine bieten. Selbstmitleid kann ich dir auch nicht verschaffen. Ich biete dir Vergebung an, Befreiung, ein gutes Gewissen, Frieden im tiefsten Innern. Und da kannst du dann plötzlich vor Gott bestehen. Dann kannst du dir selber ins Gesicht sehen. Dann kannst du mit deinen Mitmenschen ins Reine kommen. Das ist doch mal was völlig anderes als dieses beständige Verdrängen oder als Hass und Bitterkeit. Ohne Gott ist unser Leben immer nur das zweitbeste Leben. Mit Gott kann es das beste Leben werden. Mit Gott erschließt sich uns eine ganz neue Lebensqualität, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. Mit Gott kriegen wir ein Leben, so wie Gott sich das ursprünglich für uns gedacht hat und das gewissermaßen unter diesem Berg, diesem Wust von Schuld und Versagen zugedeckt war. Mit Gott kehrt Frieden in unser Innerstes ein. Mit Gott kehrt die große Freiheit ein. Mit Gott kehrt eine tiefe Freude und Ruhe ein. Es gibt dieses wunderbare Wort, Sie haben das sicher auch schon mal gehört, von Augustinus, dem großen Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, 4., 5. Jahrhundert. Du hast uns zu dir hin geschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Oder für die, die es gerne lateinisch mögen, fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec resquiescat in te. Das hat Augustinus am Anfang seiner Bekenntnisse, seiner Konfessiones geschrieben. Silber und Gold habe ich nicht. Im Grunde sagt Petrus damit zu dem Gelähmten, gib dich nicht mit Zweitbesten zufrieden. Und das sagt das Evangelium uns allen, ob wir Christen sind oder noch nicht Christen. Gib dich nicht mit einem zweitbesten Leben zufrieden. Auch wir Christen, wir müssen immer wieder ganz bewusst unser Leben an Gott orientieren. Immer wieder Gott bewusst in unseren Alltag hereinholen, in unsere Wünsche, in unsere Pläne, in unsere Entscheidungen, in unser Tun und Lassen. Gott weiß so viel besser, was wirklich gut für uns ist. Gott hat so viel mehr Möglichkeiten als wir. Gottes Horizont ist so viel weiter als unserer. Frag Gott, bitte Gott, rechne mit Gott. Was wäre zum Beispiel aus Abraham geworden, die letzte Predigtreihe, wenn er Gottes Aufforderung in den Wind geschlagen hätte und einfach im Zweistromland geblieben hätte? Gott sagte, zieh aus diesem Vaterland, in ein Land, das ich dir erst noch zeigen werde. Und er hätte einfach gesagt, tut mir leid, mir gefällt es hier, ich bleibe. Er hätte es höchstwahrscheinlich viel, viel ruhiger gehabt. Keine beschwerliche monatelange Karawanenreise an den Jordan, keine Hungersnot in Kanaan, kein Ärger mit seinem Neffen Lot, kein Streit um die Ländereien. Es wäre ein gutes Leben gewesen, aber es wäre nur das zweitbeste Leben gewesen. Abraham hätte nie die tiefen Glaubenserfahrungen mit Gott gemacht. Er hätte Gott nie als absolut vertrauenswürdig kennengelernt. Er wäre nie zum Stammvater Israels geworden. Er wäre nie zum Vater und Vorbild aller Gläubigen geworden. Wir wüssten überhaupt nicht, dass es Abraham gegeben hat. Der wäre in der Versenkung verschwunden, wie alle anderen im Zweistromland. Gott hatte etwas viel Besseres als sein altes Leben für ihn bereit. Aber erleben konnte Abraham das nur, weil er sich nicht an sein gewohntes Dasein klammerte, weil er sich nicht mit Gold und Silber zufrieden gab, nicht mit Zweitbesten. Gib dich nicht mit Zweitbesten zufrieden, auch als Christ nicht. Finde dich nie mit Sünde ab, mit einer verkehrten Gewohnheit, mit einer Sucht, mit Alkohol, mit Zigaretten, mit Pornos oder mit Groll, mit Bequemlichkeit, mit Neid, mit Zerwürfnissen. Nicht? Unsere eigene Kraft ist zu klein, um mit solchen Dingen, mit solchen Mächten fertig zu werden. Unser eigener Widerstand ist viel zu schnell gebrochen. Und dann kapitulieren wir und reden uns ein, dass das nun halt mal zum Leben dazu gehört. Wir arrangieren uns damit und empfinden es am Ende gar nicht mehr als hässlich und zerstörerisch. Hol Gott in dein Leben. Und plötzlich ist eine Kraft da, die dich stark macht, widerstandsfähig, mutig. Plötzlich ist eine Weisheit da, die dir Klarheit und Durchblick verschafft. Plötzlich ist eine große Ruhe da. Plötzlich hält die tiefe Freude Einzug. Wie dieses bessere Leben, das beste Leben konkret aussieht, das weiß ich nicht. Das weiß keiner von uns. Außerdem ist das in jedem einzelnen Fall wieder anders. Das ist sozusagen eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir. Den einen macht er arm, den anderen macht er reich. Dem einen schenkt er Gesundheit, dem anderen nimmt er nicht seine Krankheit. Den einen lässt er in der Schweiz, den anderen schickt er in die dritte Welt. Aber alles, was Gott macht, das dient seinem Reich. Es geschieht im Blick auf Gottes Reich. Es soll dazu dienen, dass Gottes Liebe und Gottes Wahrheit zu den Menschen kommt. Das kann uns manchmal auf schwierige Wege führen. Das kann sich manchmal als eine harte Gnade entpuppen. Aber unterm Strich ist das Leben mit Gott 1000-mal befriedigender, als wenn ich für mich selber leben würde. Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Petrus und Johannes hatten etwas, was man mit Geld nicht kaufen konnte. Was man mit allem Silber und Gold des ganzen Orients nicht hätte aufwiegen können. Sie konnten im Namen des allmächtigen, auferstandenen Jesus handeln und Gutes tun. Im Grund konnten sie das sagen, was Paulus im 2. Korinther schreibt, wir besitzen nichts und machen doch viele reich. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und dann heißt es weiter, mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Es gibt doch tatsächlich Kommentare, die finden, dass diese Darstellung übertrieben ist. Diese Verse sind überladen, sagen sie. Da wird alles zwei- und dreimal gesagt. Er tritt auf, er geht, er läuft hierhin, er läuft dorthin, er hüpft und springt. Muss das wirklich alles x-mal gesagt werden? Oh ja, das muss. Ich finde die Schilderung ganz große Klasse. Man wird regelrecht mitgerissen, man wird gepackt von der Begeisterung des Geheilten. Erst testet er, ob er überhaupt stehen kann. Dann macht er ein paar Schritte, dann fängt er an zu laufen. Schließlich hüpft und springt er, was das Zeug hält. Es ist, als würde er alles nachholen, was er 40 Jahre lang verpasst hat. Alles, was seine Beine hergeben, wird jetzt ausprobiert. Er benutzt und er genießt mit ganzer Intensität das, was wir Gesunden für eine selbstverständliche Fähigkeit halten und jeden Tag gedankenlos einfach so dahin nehmen. Wir stehen auf, wir gehen umher, wir überlegen gar nie, wie das wäre, wenn wir es nicht könnten. Unglaubwürdig, sagen die Kommentatoren. Unglaubwürdig auch deshalb, weil doch jemand, der ein Leben lang gelähmt war, ja, dem ist doch erstmal der Gleichgewichtssinn abhanden gekommen. Der kann sich bestenfalls vorsichtig aufrichten, irgendwo festhalten, aber der kann unmöglich direkt in die Höhe springen und umherhüpfen. Das braucht Tage und Wochen, bis das eingeübt ist. Wirklich? Wenn Gott es geschafft hat, in Sekundenbruchteilen Knochen und Gelenke zu festigen, dann wird er doch auch imstand sein, das Lauftraining dieses Mannes ein bisschen abzukürzen. Mir kommt vor, der Mann ist wie aus einer Erstarrung aufgewacht. Nicht nur aus seiner Lähmung, sondern aus dieser Erstarrung, dass er von seinem Leben nichts mehr erwartet hat. Er hat sich längst mit dem Zweitbesten abgefunden. Und jetzt hat ihm Jesus das Beste geschenkt. Mit einem Mal sieht er, was wirklich Sache ist. Mein Problem war nicht, wie ich an Geld komme. Mein Problem war das Gelähmtsein. Ich habe immer nur um ein paar Münzen gebettelt, nicht um Heilung. Ich habe gar nicht mit Gott gerechnet. Und jetzt ist Jesus mit seiner unendlichen Liebe mir begegnet und hat mich gesund gemacht. Die Sehnsucht nach den gesunden Beinen, die war wie verschüttet. Aber Jesus hat die Sehnsucht freigelegt und hat sie beantwortet. Wunderbar. Und das heißt dann, er folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Und ein Vers später, der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Damit zeigt er, dass er begriffen hat, wem er seine Heilung verdankt. Diese fantastische Entfesselung. Gott. Er preist Gott. Er singt und jubelt Gott zur Ehre. Das lässt er sich von keinem mehr verbieten. Und zweitens zeigt er auch, dass er jetzt unbedingt mehr von diesem Jesus von Nazareth erfahren will, in dessen Namen er doch geheilt wurde. Er klammert sich geradezu an die beiden Apostel. Er tritt ihnen auf die Füße. So dicht stellt er sich neben sie, um nur ja kein Wort zu verpassen, wenn die beiden jetzt anfangen, den Leuten zu erklären, was denn da vor sich gegangen ist. Das war sie, die Nebenrolle, die wir uns heute ansehen wollten. Der Gelähmte, der zum Geheilten wird. Der Statist, der zum Läufer und Springer wird. Jetzt habe ich trotzdem noch was ich nachtragen möchte. Das hat mit einem guten Drehbuch zu tun und einem guten Regisseur. Ein gutes Drehbuch und ein guter Regisseur, bei denen ist eine Nebenrolle in den Plot der Geschichte eingebunden. Die Nebenrolle taucht vielleicht nur an einer Stelle im Film auf, aber sie ist deswegen nicht isoliert. Man könnte sie nicht einfach rausschneiden und weglassen. Eine gute Nebenrolle trägt dazu bei, dass die Handlung vorankommt. Und genau das ist bei unserem Nebendarsteller der Fall. Schließlich ist Gott ein besonders guter Drehbuchschreiber und ein besonders guter Regisseur. Die Episode mit dem Gelähmten am Tempeltor, das war eben nicht nur eine Episode. Mit Episode meinen wir irgend so eine kleine Begebenheit. Vielleicht nicht unbedeutend, aber doch so, dass man sie bald wieder vergisst und jedenfalls, dass sie zum Rest der Geschichte nichts beiträgt, zur Ausbreitung des Evangeliums. Hier ist genau das Gegenteil. Genau diese Geschichte bringt eine ganze Lawine ins Rollen. Sie ist sozusagen der Startschuss für die weitere Entwicklung der Gemeinde. Durch diese eine Heilung kommt Bewegung in das bis dahin ziemlich statische Bild. Bis dahin, so hatte man den Eindruck, lebten die ersten Christen relativ unbehelligt. Da steht zum Beispiel im Kapitel 2, also unmittelbar vorher, jeder Mann in Jerusalem war von tiefer Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Die, die an Jesus glaubten, kamen einmütig und mit großer Treue Tag für Tag im Tempel zusammen. Sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Offensichtlich ließ man die Christen am Anfang in Ruhe. Sie durften sich treffen, sogar im Tempel. Man nahm das einfach hin, auch wenn ein paar Leute zu ihnen überliefen. Aber dann passiert die Sache mit dem Gelähmten. Und die passierte am helllichten Tag, in aller Öffentlichkeit und zu einem Zeitpunkt, wo Scharen von Menschen in den Tempel strömten. Und die meisten erkannten den Bettler natürlich wieder. Der hat ja schon Jahre und Jahre da gehockt, an der gleichen Stelle. Und jetzt wollen sie alle wissen, ja, wie kommt das, dass der umhergehen kann? Da blieb Petrus gar nichts anderes übrig, als von Jesus zu erzählen. Und zwar von dem auferstandenen Jesus. Denn ein toter Jesus hätte ja unmöglich auf die Fußgelenke und Knie und Knöchel des Gelähmten einwirken können. Petrus redet von der Auferstehung. Und damit hat er den Bogen überspannt. Jetzt greifen die Sadduzäer zu. Die Sadduzäer waren die Partei, die den Hohepriester stellte und die für die Ordnung im ganzen Tempelareal zuständig waren. Und die Pharisäer stritten ab, dass es eine Auferstehung gibt. Das war für sie eine Irrlehre. Jetzt wird eine Irrlehre verkündet. Jetzt greifen wir ein. Sie lassen Petrus und Johannes verhaften, über Nacht einsperren und am nächsten Tag verhören. Ich glaube, als Petrus und Johannes sich an dem Vortag nachmittags um 3 auf den Weg machten zum Gebet, da haben sie nicht ahnen können, dass sie anschließend nicht wieder nach Hause dürfen, sondern dass sie in einer Gefängniszelle landen. Aber da sitzen sie jetzt. Und wir haben leider keine Zeit, dieses Verhör im Detail anzusehen. Lesen Sie mal für sich zu Hause Apostelgeschichte 4 und 5. Das ist einfach grandios, wie Petrus und Johannes dort agieren und reagieren. Zuerst versucht das Synhedrium, also die oberste politische und religiöse Behörde, der Rat der jüdischen Führerschaft, versucht die Apostel einzuschüchtern. Sie verbieten ihnen noch ein einziges Mal in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes entgegnen ihnen dieses wunderbare Wort: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also, die Apostel dürfen wieder nach Hause und sie machen an der Stelle weiter, wo sie aufgehört haben. Sie verkünden das Evangelium, sie werden wieder eingesperrt. Diesmal wird eine schwere Strafe über sie verhängt, sie werden blutig ausgepeitscht. Wissen Sie, der Mut und die Klugheit, mit der Petrus und Johannes vor dem Synhedrium auftreten, die ist bewunderungswürdig. Man muss sich vor Augen halten, dass das Gremium, vor dem sie stehen, genau dasselbe ist, das noch ein paar Wochen vorher Jesus zum Tod verurteilt hat. Petrus und Johannes bekennen sich zur Nachfolge von Jesus und müssen damit rechnen, dass ihnen genau dasselbe Schicksal blüht. Und trotzdem treten sie unerschrocken auf. Den Ratsmitgliedern wird es ganz mulmig. Eben hatten sie doch noch Jesus ans Kreuz genagelt und hatten gehofft, ihn jetzt endgültig los zu sein. Und jetzt scheint es so, als kriegen sie mit diesem Jesus mindestens so viele Probleme, wie als er noch nicht tot war. War eine ziemlich kurzlebige Hoffnung, die sie da gehegt hatten. Was gibt Petrus und Johannes diesen Mut? Klar, Jesus, sagen wir, stimmt. Aber ich meine auch ganz konkret das Wunder an diesem Gelähmten, das Heilungswunder. Noch konkreter, der Geheilte selber. Schauen Sie mal, was es im Vers 14 heißt. Die Mitglieder des Hohen Rates hatten nichts in der Hand, um den Aposteln zu widersprechen, denn der gelähmt gewesen war, stand bei ihnen und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Unser Nebendarsteller tritt plötzlich als Kronzeuge auf, als unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Petrus und Johannes die Wahrheit sagen und dass Jesus lebt. Und dann heißt es weiter, die Ratsmitglieder ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Statt dass sie sich mitfreuten, dass es einen Gelähmten weniger gab in Jerusalem, hätten sie am liebsten die ganze Heilung verschwiegen und für nicht geschehen erklärt. Das konnten sie bloß nicht, weil Hunderte sie miterlebt haben. So sehen Sie also, diese Nebenrolle ist eingebunden in die Geschichte der ersten Christen. Durch die Heilung des Gelähmten kamen nicht nur zahlreiche Einwohner Jerusalems zum Glauben. In Kapitel 4, Vers 4 steht, dass die Zahl genau da auf etwa 5000 anwuchs, die Zahl der Christen. Mit der Heilung des Gelähmten begann auch die Verfolgung der Christen. Diese Verfolgung wurde so schlimm, dass am Ende, da steht in Kapitel 8, nur noch die Apostel in Jerusalem blieben. Alle anderen, heißt es, die an Jesus glaubten, mussten fliehen und zerstreuten sich in Galiläa, in Samaria, in Judäa. Alle, die an Jesus glaubten, mussten fliehen. Also doch auch der geheilte Gelähmte. Der musste auch seine Heimatstadt verlassen. Der gehörte jetzt plötzlich auch zu den Angefeindeten und Verfolgten. War das wirklich das beste Leben? Wäre er nicht am Ende doch besser gelähmt geblieben? Das war doch so ein schöner geregelter Tagesablauf. Immer nachmittags um 3 an der schönen Pforte, immer die Münzen, die er brauchte, die sein Auskommen sicherten. Und jetzt diese Unsicherheit, die Flucht, die Heimatlosigkeit, das Ausgestoßensein, ist das wirklich das beste Leben? Ja, das ist das Beste. Es ist das Beste, weil es ein Leben mit Jesus ist. Ein Leben in einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung zu Jesus. Und Jesus ist der beste Retter, der beste Ratgeber, der beste Helfer, der beste Freund. Um nichts in der Welt will ich nochmal zurück in mein zweitbestes Leben. Um nichts in der Welt lasse ich Jesus los. So ist diese Nebenrolle eingespannt in das Wachstum und die Ausbreitung der Urgemeinde. Und ein letztes noch, man könnte den Bogen noch weiter spannen. Die ist nicht nur eingespannt in die Apostelgeschichte, sie ist eingespannt in die ganze Geschichte des Neuen Testaments, sogar in die ganze Bibel. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Im Namen von Jesus hat Petrus das gesagt. Petrus war kein Magier, kein Scharlatan. Er stand nicht mit dunklen Mächten im Bund. Er hat im Auftrag und in der Vollmacht von Jesus gehandelt. Er hat genau das gemacht, was Jesus tat, als er auf der Erde war. Den Leuten gesagt, steh auf, geh umher. Und Jesus hat den er heilen wollte, bei der Hand genommen und aufgerichtet. Und Petrus macht seinem Meister nach. Dort hat er es ihm abgeguckt. Oder umgekehrt, man könnte sagen, Petrus handelt in der Kraft von Jesus oder umgekehrt, Jesus handelt mit seiner Kraft durch Petrus. Jesus lag also nicht mehr im Grab. Er war auferstanden, er war lebendig, er wirkte weiterhin auf wunderbare Weise. Und damit war bewiesen, dass Jesus wirklich der Messias für Israel ist, der Messias für die ganze Welt. Das war schon im Alten Testament angekündigt. Und zwar auch genau, was passieren würde, wenn der Messias kommt. Das ist unsere letzte Stelle hier, Jesaja 35, 5 und 6. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Sehen Sie die dritte Zeile? Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch. Das hat sich an unserer Nebenrolle buchstäblich erfüllt. Er in seiner Person dürfte ein lebendiger Messiasbeweis sein. Ein Beweis, dass Gott die alttestamentlichen Ankündigungen wahrmacht und dass Jesus dieser versprochene Retter ist. Der geheilte Gelähmte, ein wandelnder Beleg für die Macht und Liebe von Jesus. Jetzt wollen wir noch beten. Unser Vater, wir danken dir, dass du Jesus in die Welt geschickt hast. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Boten in die Welt geschickt hast. Und wir selber möchten auch offen sein für deinen Ruf, für dein Reden, für dieses Leben, das wir nicht abgekapselt führen, ohne nach dir zu fragen, sondern wo wir ständig nach oben offen sind. Offen für deine Welt, offen für deine Weisungen, bitte dich, dass doch jeder hier rauskommt aus Gelähmtsein, aus Gleichgültigkeit, aus sich abfinden mit dem, wie es bisher war, und dass wir alle aus dem zweitbesten Leben in das Beste finden. Dass wir Tag für Tag mit dir leben, was immer dann mit uns geschieht. Wir haben diese tiefe Ruhe, diese Freude, diese Freiheit, die nur du uns geben kannst. Und unser Leben hat einen Horizont, der über dieses irdische Dasein hinausreicht. Amen. Ich habe zum Schluss sozusagen als Nachtrag und zum Nachdenken auf dem Nachhauseweg noch eine kleine Anekdote zu dieser Geschichte. Die Anekdote spielt im 13. Jahrhundert. Der große Kirchenlehrer Thomas von Aquin hat einmal den Papst, das war Innozenz IV., dabei angetroffen, wie er eine große Summe Geld zählte. Siehst du, Thomas, sagte der Papst, die Kirche kann heute nicht mehr sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Sehr wahr, heiliger Vater, entgegnete Thomas. Sie kann aber auch nicht mehr sagen, steh auf und geh umher. So, das war's.